Liebe Gemeinde, liebe Freunde, die ihr hier im schönen Kiesdorf versammelt seid, die Christenheit begeht ja in diesen Tagen das Pfingstfest. Die wenigsten sind sich innerlich im Klaren, was sie da feiern, die Ausgießung des Heiligen Geistes, den Startschuss der urchristlichen Gemeinde gewissermaßen. Und diese Gemeinde, die formieren wir auch jetzt hier. Jesus hat uns, die wir ihm nachfolgen, seinen Heiligen Geist verheißen. Er hat den Jüngern, die sehr traurig darüber waren, dass er ihnen verkündigen musste, dass er nun zurück zu seinem Vater gehen werde, er hat ihnen gesagt, ihr werdet einen vollgültigen Ersatz bekommen, nämlich den Heiligen Geist, der für mich reden wird und der in euch sein wird. Die Gabe des Heiligen Geistes wurde also als Ersatz für die Gegenwart Jesu Christi in seiner Gemeinde angeboten von ihm. Und Gottes Geist würde ihnen und uns die Kraft geben und die Gaben vermitteln, seine Gemeinde auf Erden zu bilden und so die Welt auf seine Wiederkunft vorzubereiten. Bei seinem letzten Gespräch mit den Jüngern vor seiner Verhaftung ging es ihm bei einem letzten Weg zum Garten Gethsemane darum, dass er ihnen die Wichtigkeit des Fruchtbringens vor Augen führen wollte. Er kleidete seine Worte an sie ein in ein Gleichnis, eine Gleichnisrede, deren ersten Teil wir jetzt gemeinsam lesen wollen, in Johannes 15 und dort die Verse 1 bis 5 und Vers 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und noch den achten Vers dazu. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus vergleicht sich hier mit einem Weinstock. Seine Formulierung, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner, bezeugt die unverbrüchliche Einheit zwischen ihm und dem Vater im Himmel. An anderer Stelle sagt er in Johannes, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Oder der Mensch von Nazareth war die Offenbarung des Wesens in Reinkultur. Ich und der Vater sind eins. Eins im Denken und Handeln, wie es für uns eigentlich unvorstellbar ist. In seiner großen Rede über sich selbst als das Brot des Lebens in Johannes 6, da sagte Jesus zur Bedeutung seiner Sendung, den vielen, die gekommen waren, ihn zu hören, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wie eng diese Beziehung geknüpft ist, zeigt sich auch an Jesu Worten in Johannes 5, Vers 19 und 20. Da heißt es, nachdem er am Teich Bethesda einen 38 Jahre lang gelähmt liegenden Mann am Sabbat geheilt hatte, wurde er von fanatischen pharisäischen Juden hart angegriffen. Sie versuchten ihn sogar damals zu töten, weil er mit seinem Heilungswunder eine ihrer rigiden Sabbatregeln übertreten und auch behauptet hätte, Gott sei sein Vater, sich selbst also Gott gleichgestellt habe. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, so lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, wenn das dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Der tiefe Grund dieser Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, auch jetzt durch die Trennung zwischen Himmel und Erde, ist hier die tiefe Liebe gewesen. Weingärtner und Weinstock sind also nach unserer Schilderung in Johannes 15 eine überzeugende Einheit. Und weil der Sohn sich auch in seinem irdischen Dasein in Hochachtung und Demut unterordnet, führt die Tatsache, dass er, wie er sagt, nichts von sich aus tun kann, dazu, dass er in der Vollmacht seines himmlischen Vaters hochwirksam wirken kann. Es sind einige Lehren, die uns hier in Johannes 15 nahegelegt werden. Einmal möchte ich hier darauf hinweisen, auf den Weingärtner oder den Winzer in Aktion. An die markante Ich-Bin-Aussage in Johannes 15,1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner, schließen sich gleichnisartig formulierte Aktivitäten an, die auf die Arbeit eines Winzers hinweisen. So nimmt dieser in Vers 2 jede Rebe am Weinstock weg, die keine Frucht bringt, und reinigt jeden Fruchtansatz an den Reben, dass diese mehr Frucht bringen. Deshalb wird der Winzer im Vorfrühling im Sinne erwünschter Qualitätssicherung die Reben beschneiden müssen. Noch bevor die erste Knospe richtig aufbricht, bestimmt er mit dem Beschnitt den Ernteertrag. Als Faustregel für die Winzer gilt eigentlich bis heute noch, je weniger Fruchtansätze die Rebe ausbildet, desto besser kann sie später die wachsenden Trauben versorgen, was sich auf deren Güte natürlich auswirkt. Die Reinigung aber der Fruchtansätze bei den frischen Knospen an den Reben geschieht also durch den Winzer. So, sie ist nötig, um biblisch gesehen von oben her geschehen kann, was Gott in uns verändern will. Nach dem Grundverständnis des Evangeliums bewirkt das der von Gott ausgehende Heilige Geist, diese Reinigung. Selbstreinigung, etwa über Askese oder fromme Selbstbehauptungsversuche, sind völlig fehl am Platz. Stemmen wir uns also nicht gegen die innere, die geheimnisvolle Wirkung des Heiligen Geistes an uns und in uns durch Uneigenwilligkeit und Uneinsichtigkeit. Die Reinigung unseres Wesens mag uns zum Teil manchmal schmerzhaft erscheinen, sie ist aber nötig, um unsere Charaktere fähig zu machen, Gott wirklich hier zu dienen. Jede Rebe, die vom lebensspendenden Stock abknickt oder abreißt, jedenfalls verdorrt, wird der Winzer entfernen. Das heißt also, dass sie nicht mehr am Fruchtbekommen teilhaben kann. Das heißt also, dass ihr Leben vertan ist und dass sie weggeworfen wird, dass sie verbrannt wird. Hinweis auf das Gericht Gottes. Der Startschuss für das Traubenwachstum bei den anderen Reben, erinnert den Winzer aber unter anderem daran, die in den Grund gesetzten Pfeiler sowie die Festigkeit der Drähte, die sie verbinden, zu überprüfen, damit sie auch die Last der Trauben tragen können. Welche geistlichen Lehren hat Jesus uns also mit der Nennung solcher Aktivitäten des Weinbergs, des Weingärtners vermitteln wollen? Jedenfalls wollte er die intensive Verbindung zwischen Weingärtner und Weinstock sowie zwischen Weinstock und Reben, wie wir sehen werden, dann noch andererseits herstellen. Und er sagt, bleibet in mir, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Das Bleiben ist hier der entscheidende Hinweis. An etwas festhalten bzw. dazu zu stehen, setzt ja eine positive Entscheidung voraus und dann auch den Willen, dabei zu bleiben. Als Muster hierfür gilt schon die beschriebene Einheit des Sohnes mit dem Vater. Dieses Bleiben am Weinstock ist im Grunde genommen die Voraussetzung für nachhaltige Fruchtbringung. Und darauf kommt es ja an. Und darauf kam es bei Jesus bei seinen letzten Gesprächen mit den Jüngern Minuten vor seiner Gefangennahme auch wahrhaftig an. Es ist durchaus folgerichtig, ich komme zum nächsten Punkt, ihr seid die Reben, dass nun im 5. Vers in Johannes 15 die Selbstbezeichnung Jesu als Weinstock nicht nur im Blick auf den himmlischen Vater gesehen wird, sondern auch auf die Schar der Nachfolger erweitert wird, die ihn umgab. Ich bin der Weinstock, sagt er nun, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die geschilderte innige Beziehung zwischen Weingärtner, also Gott, und Weinstock Christus wird also ergänzt durch die Einbeziehung der Reben, die vom Stock her ernährt werden. Wer ist das, ist ihr? Das waren zunächst die Menschen, mit denen Jesus durch vielleicht einen Olivenhain oder einen Weinberg gegangen ist, zu seiner Verhaftungsstätte hin. Es waren die Jünger, aber es ist auch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem die neutestamentliche Gemeinde und alle ihre Nachkommen, die an Jesus Christus als ihren Herrn festgehalten haben und bis heute festhalten. Damit waren also damals die Jünger und ist heute die Gemeinde derer gemeint, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Und das, glaube ich, können wir für uns in Anspruch nehmen. Sie haben ihren ganz wichtigen Anteil am Fruchtbringen. Werner de Bohr, ein Bibelausleger, stellt zu Johannes 15 in der Wuppertaler Studienbibel fest, eine Rebe ist völlig mit dem Weinstock verwachsen. Sie bleibt dauerhaft in ihm. So kann es auch im Leben des Jüngers nicht nur einzelne Minuten oder Stunden einer Andacht geben, in denen er oder sie Verbindung mit Jesus sucht. Er oder sie darf und muss völlig und ständig mit ihm im Grunde genommen geistig übereinstimmen, verwachsen sein. In einer Fußnote dazu kommentierte Bohr launig: Jesus ist also nicht die Tankstelle fürs Auto, das dann wieder gut gefüllt weitergefahren werden kann. Wie wahr? Mit Jesus verbunden zu leben, heißt doch, ihn bewusst mit hineinzunehmen in die Lebensfragen und Lebensprobleme. Man muss das nicht so verstehen, dass es um Aufgabe des eigenen Wollens und Entscheidens geht, aber es bedeutet zweifellos Abstimmung in Schriftlesung und Gebet mit dem Willen des Herrn. So ist die regelmäßig geübte stille Zeit, wann sie auch immer stattfindet am Tag, die wichtigste Voraussetzung für das geforderte Fruchtbringen. Dabei bietet uns Jesus durch den verheißenen Heiligen Geist erstaunliche Hilfe an. Es kann und wird auch im Laufe des Glaubenslebens dadurch zu mancherlei Veränderungen, positiven Veränderungen im persönlichen Leben kommen. Das mögen vielleicht unsere Mitmenschen, auch die in der Gemeinde, eher merken als wir selbst, was sich an uns nach und nach verändert. Denn immer weiter so im alten Leben zählt dann nicht mehr. Jedenfalls spüren wir im Krisenfall natürlich, dass uns getrennt von Jesus das Scheitern droht. Er hat gesagt, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Zwar werden hier viele einwenden, dass auch ohne den Rat und den Beistand Jesu durchaus Nachhaltiges und Nützliches geschieht. Aber es kommt auf die Art und die Qualität der Frucht des Tuns an. Dient sie der Verherrlichung Gottes und Christi? Werden dadurch Menschen zu ihnen geführt, um Erlösung zu finden? Sind also Ewigkeitswerte mit im Spiel? Paulus jedenfalls ermutigt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ein sehr positives Wort ist das. Und dem steht das andere Wort in Johannes 15,5 diametral entgegen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ergänzt sich also gegenseitig, wie wir gut feststellen können. Wie gestaltet sich nun das Leben mit Christus? Das ist ein weiterer Punkt, über den wir jetzt nachdenken wollen. Paulus betete für seine Gemeindeglieder in Philippi, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Meine Lieben, möge uns der Geist Gottes wie ein Lebensstrom aus dem wahren Weinstock durchströmen und reife Frucht in uns bewirken. Die daraus folgenden vielfältigen guten Werke werden uns dann nicht zu religiösem Anspruchsdenken verführen, sondern zu innerer Freudigkeit, Gelassenheit und Dankbarkeit. Noch ein Gedanken zum in ihm bleiben. Was löst diese Redewendung in Jesus bleiben in uns aus? Vermittelt sie uns nach einer gewissen Zeit immer noch Sicherheit und Ruhe? Oder macht sich Eintönigkeit oder gar Langeweile breit? Kann es sein, dass uns die enge Verbundenheit mit Jesus irgendwann nicht mehr wirklich nachdenkenswert erscheint, dass sich fromme Routine bei uns einschleicht? Ist vielleicht die Begeisterung des Anfangs im Glauben einer religiösen Gleichgültigkeit gewichen? Jesus selbst mahnte in Offenbarung 2 die Gemeinde Ephesus, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße, also sei reuig und tue die ersten Werke. Fromme oder auch unfromme Routine kann zu einem Krebsschaden in unserer Glaubensbeziehung werden, zu einer im Geheimen wuchernden Krankheit unserer Seele. Und darauf müssen wir auf jeden Fall achten. In Johannes 15, Vers 7 ist uns von Jesus verheißen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Auch das ist ein kühnes Wort und kann leicht missverstanden werden. Jesus empfiehlt ja keinesfalls eine Art Gebetsautomatismus, durch den uns nach Belieben alle unsere Wünsche erfüllt werden. Jesus sagt als eine innere Bedingung, wenn meine Worte in euch bleiben, das heißt, wenn wir uns immer neu mit Jesu Leben und Lehren beschäftigen, wenn wir über die Gespräche mit seinen Mitmenschen nachdenken und wenn wir vor allem in Zwiesprache mit ihm bleiben, dann wird über Wortstudium und Gebet unsere Zuneigung zu Jesus immer wieder angefacht. Unsere Bitten zu ihm werden dann seinem Liebeswillen zu uns widerspiegeln und werden von ihm dann reich beschenkt. Denn unser Herr weiß ja, wo unsere wahren Bedürfnisse liegen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Von dieser Frucht, oder auch Frucht des Geistes, wollen wir jetzt noch einmal kurz nachdenken. Frucht bringen ist ja im Grunde genommen das Zentralthema in Johannes 15 in den ersten Versen. Frucht ist nicht etwas Gemachtes, etwas künstlich Hergestelltes. Sie wächst organisch aus der Wurzel, über den Stamm, über Zweige bzw. Reben am Weinstock. Was gezüchtet wird, kann zwar durch kluge Pflege veredelt werden, bleibt aber immer Frucht, was das Wachstum voraussetzt. Und auf dieses Wachstum kommt es uns auch in unserem Glaubensleben an. Wenn es um das von Gott gewollte organische Fruchtbringen geht, dann bedarf das eines Neuwerdens der Person, ihres Zentrums, der Brunnenstube des Menschenlebens. Steht diese in Verbindung mit der oberen Welt, ist sie göttlich inspiriert, so gestaltet sich von daher das Leben ganz zwanglos und rein. Das schreibt Ralf Luther in seinem neutestamentlichen Wörterbuch. Und er bemerkt ferner dazu, die innerste Art, die tatsächliche Lebensrichtung eines Menschen ist daran zu erkennen, ob an ihm gute Früchte erkannt werden. Ob seine Güte, seine Wärme, sein Wohltun, seine Frömmigkeit, seine Liebenswürdigkeit ursprünglich, urwüchsig, wurzelecht sind oder ob das alles nur Mache, Verstellung, Steigerung des eigenen Ichs, von außen aufgedrückter Stempel ist. Ist das etwa ein zu ideal gezeichnetes Bild, was uns Ralf Luther hier vorhält? Ich denke, die Kirchen- und Missionsgeschichte kennt zahlreiche Beispiele, die das, was wir eben gehört haben, bestätigen. Menschen des Glaubens vermittelten ihren Mitmenschen Segen. Ob als Missionare im Ausland oder als wie auch immer gearbeitete Mitarbeiter im Weinberg, in der heimatlichen Umgebung, in Familie und Schule, Kindergarten oder am Arbeitsplatz, in den vielen Herausforderungen auch des Gemeindealltags. Diese Menschen, die die Frucht bringen, sie sind nicht zu schade, den unteren, den beschwerlicheren Weg des Glaubens zu gehen und auch auf Anerkennung anderer wenig Wert zu legen. Jedenfalls waren und sind das auch heute Leute, die in Lebensverbindung zu ihrem Herrn stehen und die von ihm erwartete Frucht bringen. Und das wünsche ich uns für uns alle. Angefangen vom freundlichen Lächeln und dem mutmachenden Wort, von der spontanen Hilfe und Rücksichtnahme bis hin zu, ja, da ist kein Ende abzusehen. Und das alles und viel mehr ist Fruchtbringen aus der bleibenden Gemeinschaft mit Jesus heraus. Und das gibt es, da gibt es keinen, auch von uns hier keinen, der da völlig abseits stehen müsste. Ein Wort noch zum Schluss. Der Weingärtner hat den Weinstock in die vorbereitete Erde eingesenkt. Und dieser hat in ihr Wurzeln geschlagen. Das ist auch ein Bild für die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus im Leib der Mutter Maria. Er ward den Menschen gleich, so schreibt Paulus, unter Erscheinung auch als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 7 und 8. Dieses Wunder der Verwurzelung des vom Himmel ausgegangenen Gottessohnes im Menschengeschlecht ist eines der größten Geheimnisse. Nicht nur für den Gottesleugner, der das gar nicht verstehen kann, sondern auch für gläubige Christen, die anbetend mit Paulus bekennen mögen: Wahrlich, wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Über diesen Text, 1. Timotheus 3, 16, kann man nie genug nachdenken. Wie bedeutend der Gedanke solcher Verwurzelung ist, ging mir auf, als ich einen Bericht fand über einen uralten Weinstock. Dieser wuchs auf im Park des ehemaligen Londoner Königspalastes. Und schließlich nahm er die gesamte Länge des dortigen Gewächshauses ein und wurde ein vielbesuchtes Schauobjekt. Selbst während einer entsetzlichen Hitzeperiode, bei der viele Bäume im Park vertrockneten, also wie in den letzten Jahren eben auch, blieb dieser Rebstock kräftig und brachte edle Trauben hervor. Die Gärtner fragten sich damals, woher bekommt dieser eigentlich uralte Weinstock seine Kraft? Vorsichtig gruben sie um ihn herum und stellten erstaunt fest, dass dessen Wurzeln weit in den Park hineinreichten und sich auch bis an die naheliegende Themse, den Fluss, erstreckten, deren Wasser ja nicht versiegt war. So verwurzelt mit uns ist auch der Weinstock Christus, der seine Säfte aus der Gemeinschaft im Gebet mit seinem himmlischen Vater zog. Wer seine Wurzeln, die eigenen Wurzeln, vertrauensvoll in die Liebe Gottes versenkt, so darf man folgern, der wird auch in Dürreperioden nicht verkommen, sondern gefestigt in seinem Glauben bleiben, eben wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und Frucht bringt zu seiner Zeit, nach Psalm 1, Vers 3. Lass uns darüber nachdenken, was Paulus uns in Galater 5, 22 allen ins Stammbuch geschrieben hat. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Möge diese Frucht des Geistes in uns allen und noch vielen anderen deutlich sichtbar werden, damit noch viele Menschen den Weg zu Jesus Christus und zu ihrem eigenen Heil finden. Das wünsche ich mir und auch uns allen. Amen.